Ja, guten Morgen. Ich habe tatsächlich Zeit für euch. Am Freitag hat mir meine Frau eine kurze Nachricht geschrieben, weil sie gerade unterwegs war und mich gefragt, wer denn eigentlich heute für mich predigt, weil ich ja noch krankgeschrieben bin. Und da habe ich erst gedacht, sie macht einen Scherz, weil in meinem Kalender nichts von der Predigt eingetragen war. Und dann habe ich im Gemeindeverzeichnis nachgeschaut und habe gesehen, oh, sie macht doch keinen Scherz. Ich bin wirklich heute dran mit der Predigt und irgendwie habe ich das versäumt, mir in meinen Kalender einzutragen und durch das, dass ich jetzt krank war und krank geschrieben war, einfach nicht dran gedacht, dass ich tatsächlich jetzt diesen Sonntag dran bin. Dann hatte ich am Freitag bis jetzt nicht mehr die Zeit und auch nicht die Energie, um eine ganz neue Predigt vorzubereiten. Deswegen werde ich heute eine Predigt halten, die ich schon mal gehalten habe vor einigen Jahren hier. Ich habe sie überarbeitet und manches anders formuliert und angepasst, also sie hat sich schon stark verändert. Aber der Abschnitt, der eigentlich heute dran wäre aus der Apostelgeschichte, den werde ich jetzt heute nicht predigen, sondern erst in 2 Wochen. Dann kommt es halt ein bisschen durcheinander, dass der Marian schon was predigt aus Apostelgeschichte 19, während ich dann nochmal aus Apostelgeschichte 18 predige. Aber heute geht es um den 1. Petrus 5. Die Verse 1 bis 7. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, als ihr Mitältester und als der Zeuge der Leiden Christi, wie auch als Teilnehmer an der Herrlichkeit, deren Offenbarung bevorsteht. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes und überwacht sie nicht aus Zwang, sondern mit freudiger Bereitwilligkeit nach Gottes Willen. Auch nicht in schnöder Gewinnsucht, sondern mit Hingebung. Auch nicht als Gewaltherrscher über die euch anvertraute Gemeinde, sondern als Vorbilder für die Herde. Dann werdet ihr auch, wenn der Erzhirte erscheint, den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso Jüngeren seid den Ältesten untertan. Allesamt aber legt euch im Verkehr miteinander das Dienstgewand der Demut an, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch nun also unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte gerne noch mal kurz beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben, dass es ja, uns Wegweisung gibt in dieser Welt, uns hilft, uns auf dich auszurichten und zu sehen, was du über uns denkst, was du über die Welt denkst und wie wir uns verhalten sollen. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, diese Predigt zu halten und uns allen hilfst, uns was von dir und von deinem Wort sagen zu lassen. Amen. Ja, ich habe mich bei der Gliederung hier von diesem Text an einer Ausarbeitung vom Wilfried Block orientiert. Und er hat in diesem Text 6 Merkmale geistlicher Leidenschaft entdeckt. Und diese 6 Merkmale, die würde ich gern mit euch betrachten. Das erste Merkmal heißt, es geht um die Herde Gottes. Und Petrus spricht ja hier in diesem Abschnitt speziell die Ältesten an, weil sie in einer besonders verantwortungsvollen Position stehen in der Gemeinde. Ich glaube aber, dass die Prinzipien, die wir hier im Text entdecken, für jeden echten Christen wichtig sind. Denn wir alle haben ja irgendwo und irgendwie Verantwortung für andere Christen. Als Eltern für unsere Kinder, als Jungschau-Mitarbeiter für die Kinder von anderen, als Musikteam für die Lieder, die in der Gemeinde gesungen werden und so weiter. Jeder von uns trägt durch sein Verhalten, durch sein Auftreten, durch das, was er sagt oder auch nicht sagt, zum Gelingen der Gemeinde bei. Mein persönliches Verhalten ist nicht einfach nur meine Privatsache, sondern ich präge dadurch mein Umfeld, ich präge hier in der Gemeinde dadurch meine Geschwister. Und auf diese Weise sind wir alle ein Stück weit geistliche Leiter und deshalb geht der Text heute Morgen jeden von uns etwas an. In Vers 2 schreibt Petrus von der Herde Gottes und damit meint er die Gemeinde. Er nennt sie die Herde Gottes, weil Gott eben seine Gemeinde sehr wichtig und sehr wertvoll ist. Für Gott, den Vater, war die Gemeinde so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn für sie gegeben hat. Für Gott, den Sohn, ist die Gemeinde so wertvoll, dass er die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, um auf dieser Erde zu leben und den Tod eines Verbrechers zu sterben. Für Gott, den Heiligen Geist, ist die Gemeinde so wertvoll, dass er in jedem einzelnen Gläubigen wohnt. Und da sehen wir, die Gemeinde ist für unseren dreieinigen Gott also was ganz Besonderes. Und da drängt sich natürlich dann die Frage auf, ob wir diese Gemeinde auch so wertvoll finden, ob wir sie auch so schätzen. Was bedeutet sie für uns? Ist sie für uns auch was Wunderbares? Gehen wir mit der Gemeinde Gottes, mit unseren Geschwistern richtig um? Lieben wir die Gemeinde und können andere auch in Liebe annehmen? Oder ist Gemeinde für uns vielleicht eher eine Ansammlung von vielen Problemen von verschiedenen Leuten? Oder noch schlimmer, vielleicht eine Ansammlung von vielen verschiedenen problematischen Leuten? Ein Lehrer aus meiner Bibelschulzeit, der hat mal erzählt, dass er als Jugendlicher seine Gemeinde sehr kritisch gesehen hat. Er hat viele Dinge gesehen, die schief liefen in der Gemeinde. Und dann hat er sich mal bei seiner Mutter so richtig ausgekotzt, muss man eigentlich sagen, und hat ihr gesagt, was ihn alles stört an der Gemeinde und an den einzelnen Geschwistern und was da alles schief läuft. Und sie hat ihm geduldig zugehört und hat ihm gesagt, ja, das sehe ich auch alles. Aber Jesus liebt die Gemeinde. Und wenn Jesus, der heilige und vollkommene Gott, die unvollkommene Gemeinde lieben kann, dann sollten wir, die wir ja alle unvollkommen sind, doch uns auch nicht über die einzelnen Geschwister in der Gemeinde oder über die Gemeinde als Ganzes überheben. Es ist und bleibt die Gemeinde Gottes. Und deswegen ist auch wichtig, dass in der Gemeinde immer zuerst Gottes Wille geschieht und nicht unser eigener. Ich lese zurzeit ein Buch und darin schreibt die Autorin, dass sie etwas gelernt hat. Nämlich, dass wenn sie und ihr Herr Jesus eine Meinungsverschiedenheit haben, also zu einer bestimmten Sache unterschiedliche Meinungen haben, dass dann Jesus immer recht hat. Das ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber ich denke, das müssen wir uns merken. Jesus hat immer recht. Und wenn es um seine Gemeinde geht, dann müssen wir seinen Willen suchen und nicht unseren. Kommen zum zweiten Punkt, der heißt Freiwillige vor. Wenn man sich so den Dienst von dem Gemeindehirten anschaut, dann kann man sich fragen, warum jemand eigentlich so eine Aufgabe freiwillig machen sollte. Man muss sich oft über relativ nichtige Streitfragen oder mit nichtigen Streitfragen herumschlagen. Man bekommt Einblick in tiefe seelische Nöte von anderen Menschen. Man trägt vor Gott die Verantwortung für die Gemeinde. Man muss manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen. Man wird für diese Entscheidungen angegriffen und so weiter. Warum sollte jemand sowas freiwillig tun? Und trotzdem steht im 1. Timotheusbrief 3, Vers 1 Folgendes. Ich lese es vor. 1. Timotheus 3, Vers 1. 1. Timotheus 3, Vers 1. Wer nach dem Vorsteheramt strebt, begehrt eine köstliche Wirksamkeit. Das ist doch eigentlich eine schöne Stellenbeschreibung für diesen Dienst. Eine köstliche Wirksamkeit oder wie es andere übersetzen, eine vortreffliche Tätigkeit oder eine ehrenvolle Aufgabe. Warum ist dieser Dienst in der Gemeinde köstlich, vortrefflich oder ehrenvoll? Natürlich erstens, weil es Gottes Wort sagt. Und dann, weil der Dienst in der Gemeinde bzw. für die Gemeinde einen echten Ewigkeitswert hat, wirklich nachhaltig ist. In 100 Jahren wird von dem, was uns heute so groß und wichtig erscheint, vieles völlig unbedeutend sein. Ob wir in der Karibik oder auf Balkonien Urlaub gemacht haben, ob wir Mercedes gefahren sind oder Fahrrad, oder ob wir es auf der Karriereleiter ganz nach oben geschafft haben, ein dickes Gehalt bekommen haben oder von Hartz IV gelebt haben. Aber Dinge, die wir für Jesus und für seine Gemeinde tun, die bleiben wertvoll. Die sind heute schon wertvoll und die bleiben in 100 Jahren und in alle Ewigkeit wertvoll. Wir dürfen in der Gemeinde Gottes dienen und wir sind in diesem Dienst abhängig von unserem Herrn. Und wenn es im Dienst Schwierigkeiten gibt, dann treibt uns das näher zu ihm. Und das Schöne ist, das Schönste, unser Herr, der uns liebt, oder der uns so sehr liebt, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, der gibt uns diese Aufgaben. Also unser, in Anführungszeichen, Chef hat sein Leben für uns gegeben. Wer könnte sonst von seinem weltlichen Arbeitgeber sagen? Das alles kann uns motivieren, freiwillig und gerne mitzuarbeiten, auch wenn wir um die Schwierigkeiten wissen, die ich am Anfang genannt habe. Auch wenn Tage kommen, an denen wir diese vortreffliche Tätigkeit vielleicht gar nicht so vortrefflich finden. Trotzdem bleibt es eine vortreffliche Tätigkeit, weil Gottes Wort es so sagt. Der dritte Punkt, gib nicht an, sondern gib dich hin. Es heißt hier im Text, dass ein Ältester nicht nach schändlichem Gewinn streben soll, in Vers 2. Sondern er soll sich hingeben. Wer hofft, durch den Ältestendienst oder durch irgendeinen anderen Dienst in der Gemeinde reich zu werden, der ist fehl am Platz, weil er eine falsche Motivation hat. Finanzielle Interessen und Hirtendienst, die passen einfach nicht zusammen. Und Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, der hat es bei Judas hautnah miterlebt, was Habsucht anrichten kann. Judas hatte Jesus für 30 Silberstücke, also für einen guten Monatslohn, ans Messer geliefert. Daher wusste Petrus, was Habsucht anrichten kann im geistlichen Dienst. Und Wilfried Block hat es sehr gut ausgedrückt, wenn er sagt, den Hirten soll es um das Wohl der Gemeinde gehen, nicht um ihre Wolle oder um das Wohl der Schafe, was ja die Geschwister sind, und nicht um ihre Wolle. Geld mag vielleicht die Welt regieren, aber in der Gemeinde geht es um Menschen und die sind viel wertvoller als Geld. Ein anderer Aspekt von dieser schändlichen Gewinnsucht kann die Sucht nach Ruhm, Anerkennung, Ehre oder Bekanntheit sein. Und wahrscheinlich ist diese Sucht sogar die gefährlichere. Es geht in der Gemeinde im Dienst nicht darum, gut dazustehen, sondern es geht darum, den Geschwistern zu dienen. So wie Jesus es selbst mal gesagt hat, wer der Erste unter euch sein will, der sei aller Knecht. Und darum geht es. Nicht darum, dass ich mit meinem Dienst prahlen kann oder angeben kann, sondern es geht darum, dass ich mich hingebe. So wie Jesus es auch getan hat, der sich als der Herr und Meister nicht zu schade war, seinen Jüngern vorm Abendmahl noch die Füße zu waschen, diesen Dienst, den sonst die Sklaven getan haben. Und so sollen wir, wenn wir Verantwortung in der Gemeinde tragen, diese Verantwortung in Demut tragen. Der vierte Punkt, sei ein gutes Vorbild. Ich lese nochmal den Vers 3 aus unserem Text. Auch nicht als Gewaltherrscher über die euch anvertrauten Gemeinden, sondern als Vorbilder für die Herde. Und Vorbilder, das sind wir eigentlich alle. Es ist nur die Frage, was für Vorbilder wir sind. Gute oder schlechte. Und grundsätzlich denke ich, dass jeder von uns gerne ein gutes Vorbild sein möchte. Man kann ja mal das Gedankenexperiment machen und ein paar Jahre nach vorn denken und sich mal die eigene Beerdigung vorstellen. Also in 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn unsere eigene Beerdigung ist, da draußen auf dem Friedhof, was möchte man denn dann, dass die Leute über einen sagen? Diesen Freitag war die Beerdigung von der Hanni Bielz. Und eine ihrer Enkeltöchter hat bei dieser Beerdigung einen wirklich rührenden Nachruf auf sie gehalten. Und Hanni war für sie ein ganz großes Vorbild. Und ich würde mich freuen, wenn über mich mal ein ähnlicher Nachruf gehalten wird. Aber ob das so ist, ob das mal so sein wird, das liegt an den Entscheidungen, die ich heute und im weiteren Verlauf meines Lebens treffe. Ob ich ein gutes Vorbild bin oder nicht. Ich habe als Pastor hier in der Gemeinde ja das Vorrecht, dass ich meine ganze Arbeitszeit für die Gemeinde einsetze, es sei denn, ich bin mal krankgeschrieben. Das ist wirklich ein Vorrecht, weil ich viel Zeit mit Gottes Wort und auch mit den Geschwistern verbringen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Gefahr, dass man irgendwie dann so in seiner frommen Blase lebt und ein Stück weit den Bezug zum Leben in dieser Welt irgendwie verliert. Und als mein ehemaliger Nachbar, ein gläubiger Christ und wirklich ein bodenständiger Mann, mitbekommen hat, dass ich in einer Gemeinde angestellt werden soll als Pastor oder als vollzeitlicher Mitarbeiter, hat er zu mir gesagt, Philipp, verlier nie den Kontakt zu den arbeitenden Leuten. Also er hat gemeint, ich soll am Boden bleiben, nicht mich da bloß in geistlichen Dingen ergehen, sondern wirklich am Boden bleiben. Und diesen Kontakt zu den arbeitenden Leuten, den will ich nicht verlieren, sondern möchte ich halten. Einerseits natürlich zu euch, weil ihr gehört ja genau zu diesen arbeitenden Leuten, die jeden Tag diese Herausforderungen der Welt hautnah erleben. Andererseits möchte ich aber auch nicht einfach nur in meiner frommen Komfortzone drin leben, sondern auch natürliche Kontakte mit außenstehenden Menschen haben. Und das hat mir am Anfang von meinem Dienst hier in Traunreuth schon gefehlt, weil ich viel mit gläubigen Menschen zu tun habe. Und ich habe euch ja wirklich gern, das wisst ihr hoffentlich. Aber dieser natürliche Kontakt nach außen zu anderen, die eben Jesus noch nicht kennen, der hat mir einfach gefehlt. Deswegen habe ich vor einigen Jahren angefangen, mich beim THW zu engagieren, also beim Technischen Hilfswerk. Und mittlerweile habe ich mich jetzt auch bei der Feuerwehr Traunreuth mal angemeldet und mache da gerade die Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Es macht mir auf der einen Seite riesig Spaß, weil ich gern körperlich arbeite und weil ja sowieso jeder kleine Junge irgendwann mal Feuerwehrmann werden wollte und dieser kleine Junge auch in mir steckt. Aber diese ehrenamtliche Tätigkeit, die hilft mir auch, besser zu verstehen, wie es denn ist, als einziger Christ in einer bestimmten Gruppe zu sein. So wie es vielen von euch ja Tag für Tag geht, die in der Arbeit seid, in eurer Abteilung und die einzigen seid, die an Jesus glauben oder in eurer Klasse, im Studium, wo auch immer. Und so hilft es mir beim THW oder in der Feuerwehr, einer der wenigen oder der einzige zu sein, der an Jesus glaubt und da sein Glauben zu leben. Auch da möchte ich Vorbild sein können. Zum Vorbild sein gehört aber auch, dass man ehrlich vor seinen Geschwistern ist. Und das wünsche ich mir für mich selbst, aber auch für uns alle, dass wir zugeben können, wenn es uns mal schlecht geht, dass wir zugeben können, wenn wir mal genervt sind oder wenn wir ein Problem haben. Und auch als Christen haben wir ja mit den Widrigkeiten dieser Welt zu kämpfen. Und es ist gut, wenn wir das nicht alleine tun, sondern anderen davon erzählen und sie für uns beten können. Wir müssen keine fromme Fassade aufrechterhalten, um irgendwie den anderen was vorzumachen. Wir dürfen doch ehrlich voneinander sein. Und ich glaube, es tut manchmal gut, wenn man merkt, oh Mensch, ich bin ja gar nicht der Einzige, der dieses Problem hat, sondern es gibt auch noch andere, die mit diesen Dingen zu kämpfen haben. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir auch in dem Punkt Vorbilder sind, dass wir ehrlich über unsere Probleme reden und nicht meinen, wir müssen den Helden spielen. Der fünfte Punkt, sei demütig. Ich lese die Verse 5 und 6. Ebenso, ihr Jüngeren, seid den Ältesten untertan. Allesamt aber legt euch im Verkehr miteinander das Dienstgewand der Demut an, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Gott widersteht den Hoffärtigen. Und hoffärtig ist ein altes Wort, mit dem er wenig anfangen kann. Es bedeutet so viel wie arrogant, überheblich oder hochmütig. Gott widersteht also genau denjenigen Menschen, die arrogant, überheblich oder hochmütig sind. Und all diese Dinge, Hochmut, Überheblichkeit, Arroganz, das sind keine Charakterschwächen, wo man sagen könnte, ach ja, der ist halt so ein bisschen komisch. Sondern das ist Sünde, echte Sünde, Zielverfehlung, geht an dem, was Gott für unser Leben möchte, voll vorbei. Und wenn ich in meinem Dienst oder wenn irgendjemand von euch in seinem Dienst stolz wird, dann passiert mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Gott selbst stellt sich zwischen uns und seinen Segen, weil Gott den Hochmütigen widersteht. Unser Dienst wird dann fruchtlos, zäh, leer und wir dienen dann noch, vielleicht weil wir müssen, aber ohne Freude und ohne Liebe. Es gibt ein Lied, das wir ab und zu mal in der Gemeinde singen, das heißt, du hast uns als Gemeinde in deinen Dienst gestellt. Dort heißt in der dritten Strophe, doch müssen wir bekennen, dass oft die Liebe fehlt, weil Zank, versteckter Hochmut, oft unsere Herzen quält. Wir können nicht vergeben, wir fühlen uns gekränkt, behindern den Geist Gottes, der unsere Herzen lenkt. Und in 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3, da geht es um die Wichtigkeit der Liebe, die möchte ich kurz vorlesen, diese Verse. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wenn also die Liebe fehlt, dann ist der Dienst nichts mehr wert. Wenn ich nicht aus Liebe diene, sondern deswegen, weil ich den anderen zeigen will, wie gut ich bin, dann ist mein Dienst nichts wert. Hochmut oder Stolz, Arroganz sind Feinde der Liebe. Und Hochmut führt letztlich auch zu Neid. Und Neid macht aus jedem Vorbild einen Konkurrenten, wie es mal jemand sehr treffend formuliert hat. Neid macht aus jedem Vorbild einen Konkurrenten. Wenn ich hochmütig bin, kann ich mich nicht mehr freuen über den Erfolg von anderen. Ich versuche vielleicht sogar, ihre Arbeit zu sabotieren oder schlecht zu reden, damit ich selber besser dastehe. An diesem Punkt, denke ich, müssen wir uns alle ernsthaft prüfen, und zwar zuallererst uns selbst. Aber wenn euch bei mir Hochmut auffällt, dann sagt es mir bitte. Gott widersteht den Hochmütigen, aber der Satz ist hier nicht zu Ende, sondern er geht folgendermaßen weiter. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und jetzt soll es uns mit der Demut nicht so gehen wie dem schwäbischen Pietisten, der mal gesagt haben soll, meine Demut ist mein größter Stolz. Das passt nicht zusammen, merkt ihr schon. Demut ist ein ganz zartes Pflänzchen. Und sobald wir anfangen, uns insgeheim für unsere Demut zu bewundern, geht sie ein. Dann war diese Demut nichts anderes als versteckter Hochmut. In Vers 6 von unserem Text heißt es, demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Wir sollen uns unter Gott stellen, so wie es Jesus auf dieser Erde auch getan hat. Und er sagt von sich selbst in Matthäus 11, Vers 29. Matthäus 11, Vers 29 sagt unser Herr, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da ist also Jesus unser Vorbild. Er hat in seiner Zeit des Dienstes auf der Erde nichts getan, was der Vater nicht wollte. Jesus war bereit, den Himmel zu verlassen. Er hat einige seiner göttlichen Eigenschaften vorübergehend abgelegt, um als Mensch geboren zu werden. Gott selbst wurde arm für uns. Und für uns heißt es, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, dass wir total abhängig von Gott sind. Gott muss sich nicht bei uns dafür bedanken, dass wir ihm dienen. Nein, er ist der, der uns beauftragt, und wir können froh sein, dass wir ihm dienen dürfen. Und ohne ihn können wir absolut nichts tun. Ich war die letzten 2 Wochen krankgeschrieben, und vor allem am Anfang von diesen 2 Wochen, da ging es mir teilweise echt hundeelend. Ich musste mich einige Minuten lang überwinden, mich von der linken Seite auf die rechte Seite zu drehen auf dem Sofa. So schwach war ich. Ich habe dafür gebetet, dass der Herr mir Kraft gibt, in die Dusche zu gehen. Eine Sache, über die ich sonst kaum nachdenke, sondern einfach kurz reinspringen, mich abduschen, wieder rauskommen. Und da wurde mir bewusst, wie abhängig wir doch von Gott sind. Wie dringend wir ihn nötig haben, dass wir ohne ihn wirklich nichts tun können. Und wenn ich etwas für ihn tun kann, dann war es seine Gnade und nicht mein Verdienst. Und ich persönlich bin in der Gefahr, relativ schnell in die Hochmutfalle zu tappen und denke, was ich doch für ein toller Hecht bin. Deswegen habe ich mir so eine kleine Strategie zurechtgelegt. Wenn jemand von euch, das haben manche von euch schon erlebt, nach einer Predigt zu mir kommt und sagt, Philipp, vielen Dank für die gute Predigt, dann sage ich meistens, ich gebe es weiter. Und zeige so nach oben. Und es nervt manche von euch, das weiß ich auch. Aber ich bitte euch, habt da Rücksicht mit mir, weil das einfach meine persönliche Hochmutprävention ist. Der 6. Punkt, lass Gott für dich sorgen. Im Vers 7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich bin froh um diesen Vers. Ich bin froh, dass Gott nicht sagt, wenn ihr alles probiert habt, was in eurer Macht steht, dann könnt ihr auch mal mit euren Problemen zu mir kommen und ich werde dann schauen, was ich machen kann. Nein, er lässt uns durch Petrus sagen, kommt mit allen euren Sorgen zu mir. Ich kümmere mich darum. Und das gilt für jeden von uns. Das ist ganz egal, ob wir vermeintlich große oder kleine Sorgen haben. Wenn uns etwas Sorgen macht, dann sind wir bei Gott an der richtigen Adresse. Er möchte für uns sorgen und ihm ist es ganz egal, was die Menschen von unseren Sorgen halten. Er nimmt sie ernst, auch wenn vielleicht manche Menschen unsere Sorgen lächerlich finden mögen. Ich möchte noch einige Verse aus dem Philipperbrief vorlesen, Philipper 4, den Vers 5b bis 7. Also Philipperbrief, Kapitel 4, ab Vers 5, also zweite Hälfte von Vers 5 bis Vers 7. Dort steht, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Wenn wir unsere Sorgen an Gott abgeben, dann können wir seinen Frieden erfahren. Und gerade wenn man in der Gemeinde Verantwortung übernimmt, ist man ganz besonders auf Gottes Frieden auch angewiesen. Es gibt so vieles, um das man sich kümmern könnte oder sollte, so vieles, was einem Sorgen macht und so viele Probleme, die ganz unvermittelt auftauchen. Und wie schön ist da diese Verheißung aus dem Petrus und aus dem Philipperbrief, dass wir unsere Sorgen abgeben können, abgeben sollen. Wir können aus Sorgen ein Gebet machen. Das können wir ganz alleine für uns tun, aber es gibt auch die Möglichkeit, zusammen zu beten, als Ehepaar oder mit Freunden oder in der Gebetsstunde am Mittwochabend. Mir persönlich hilft es oft, konzentrierter zu beten, wenn ich mit anderen zusammen bete und mir da auch bewusst Zeit dafür nehme. Aber auf jeden Fall finde ich es wunderbar, dass sich Gott um unsere Sorgen kümmert und dass wir ihm unsere Sorgen abgeben können. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, um was es heute Morgen ging. Es ging um 6 Merkmale geistlicher Leiterschaft. Geistliche Leiter, und damit meine ich uns alle, sehen die Gemeinde nicht als ihre eigene Gemeinde, sondern als die Gemeinde Gottes, der sie freiwillig und gerne dienen. Geistliche Leiter geben nicht an, sondern geben sich hin. Geistliche Leiter sollen Vorbilder für die Gemeinde sein, dabei aber demütig bleiben. Und geistliche Leiter werfen ihre Sorgen auf Gott. Amen.